Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Ich freue mich auch, euch zu sehen. Genau, mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor der Kirche für Siegen und wir machen heute weiter in unserer Predigtserie von den Ich-Bin-Worten. Und ein Land ohne Leitung gleicht ein Wanderer im Nebel. Es weiß nicht, in welche Richtung es geht, es stolpert, es sieht nicht, was vor ihm liegt und es fühlt sich verloren. Ein Land ohne Leitung gleicht einem Wanderer im Nebel. In Amerika gibt es sowas wie die Executive Order. Wer kennt das? Okay, nicht so viele, aber wenn ich euch sage, was es ist, dann wisst ihr, was es ist. Also dann könnt ihr euch daran erinnern, ja natürlich, Gerrit, weiß ich, was es ist. Executive Order ist quasi eine Anordnung durch den amerikanischen Präsidenten, die dann an die Exekutive geht, also die dann quasi auch ausgeführt wird. Ist kein Gesetz, was dann verabschiedet wird, aber es ist gesetzähnlich. Und ich kann euch ein Beispiel nennen und wenn ich das sage, dann könnt ihr euch daran erinnern an diesen Moment, wo der amerikanische jetzige Präsident Donald Trump diese Executive Order unterschrieben hat. Und zwar hat er eine unterschrieben, wo es nicht mehr verpflichtend ist, Papierstrohhalme in Amerika zu benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und hat er gesagt, endlich ist Schluss damit mit diesen Papierstrohhalmen. Zurück zum Plastik, hat er gesagt. Executive Order. Er kommt quasi in die Macht oder an die Macht und unterschreibt etwas und es ist gesetzesähnlich und erstmal in eine gewisse Richtung dann zu gehen. Und meistens, jetzt bei Donald Trump halt sehr stark, passiert das am Anfang der Amtszeit und bei ihm zum Beispiel ist es ein Rekord, er hat innerhalb der ersten 100 Tage 143 exekutive Anordnungen durchgesetzt. Zum Vergleich, Joe Biden hat in den ganzen 4 Jahren, in seiner gesamten Amtszeit, 160 verabschiedet. Also in den ersten 100 fast genauso viel wie jemand in 4 Jahren. Fühlt sich das nach Leitung an, wenn ein neuer Amtsherr, ein neuer Präsident irgendwie da ist und erstmal sagt, alles was früher passiert ist, erstmal wieder zurück zum Plastik, in eine andere Richtung zu fahren. Oder jetzt in Deutschland genauso, wir haben jetzt eine neue Regierung. Und man erkennt immer, ne, man spricht auch von einem politischen Pendel, was immer, oder nicht nur in der Politik, generell auch, was immer in eine Richtung schlägt und irgendwann wieder in eine andere Richtung schlägt. Und wo es jetzt, unsere jetzige Regierung, auch schon über Gesetze nachdenkt, die letzte Regierung in Kraft gerufen hat, die wieder zurückzuholen, also wieder quasi Gesetze wegzunehmen und zu sagen, hey, das war eine falsche Richtung. Also gerade der Weg der Cannabis-Legalisierung ist eine Richtung, wo jetzt gesagt wird, wir müssen wieder in eine andere Richtung hin, sage ich ganz ungewertet. Oder man merkt es jetzt auch hier in Siegen bei den Bürgermeisterwahlen, die jetzt anstehen, nächste Woche übrigens. Da gibt es ein Plakat, habe ich heute Morgen noch gelesen, Rückbau der Umwelt, Umweltspur. Finde ich so witzig. Also man ist in eine Richtung gegangen, ja, und da hat sich jemand dafür eingesetzt, hat auch sehr viel Geld gekostet und dann erstmal wird mit etwas geworben, das ist komplett die falsche Richtung, wir müssen wieder in die andere Richtung hin. Und dann, ja, also, wenn ich so daran denke, dann fühlt sich das nicht an wie eine Leitung, fühlt sich das nicht an wie irgendwie ein Land oder eine Stadt geleitet wird, geführt wird, sondern es fühlt sich eher so an wie so ein Schiff, was irgendwie erst in die eine Richtung fährt. Und dann ist ein anderer Kapitän dran und der sagt erstmal, hey, wir müssen in die komplett andere Richtung. Also er fährt in die andere Richtung einfach. Es ist kein Leiten, sondern es fühlt sich ein bisschen schwierig an. Und in kleinen Dingen ist es bei uns ja genauso. Fühlt sich ja in unserem Leben auch ganz schnell so an, dass wir eine Entscheidung treffen. Und sobald wir diese Entscheidung getroffen haben, schon drüber nachdenken, ich glaube, das andere wird doch besser gewesen. Ich glaube, eine Ausbildung wäre doch besser gewesen, als ein Studium anzufangen. Bei den ganzen Optionen, die wir in unserem Alltag oder generell in unserem Leben haben, wo wir dann schon Schwierigkeiten haben, unser eigenes Leben irgendwie in dem Boost der Möglichkeiten zu leiten und zu führen und zu wissen, wo ist der richtige Kurs. Und der Uchi hat das natürlich schon angeteasert und hat gesagt, heute geht es um das Wort oder über die Ich-Bin-Worte, über die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte im Johannesevangelium. Und bevor wir da reingehen, würde ich gerne noch mit uns beten. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir in einem Land leben, wo es Frieden herrscht. Ich danke dir dafür, dass wir in Freiheit hier heute Morgen sein dürfen auch und uns auf dich ausrichten dürfen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du heute noch sprichst. Ich danke dir dafür, dass du heute Morgen schon gesprochen hast zu Menschen. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der das weiterhin tut. So bete ich für jetzt die Zeit, dass wir ruhig werden dürfen. Ich erfahre, dass wir ankommen dürfen und dass wir deine Stimme hören dürfen. Amen. Wir hatten schon ein paar Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot, ich bin das Licht und letzte Woche hatten wir Ich bin die Tür. Und diese Ich-Bin-Worte gebraucht Jesus immer, um sich selber vorzustellen. Also er stellt sich selber vor, einmal in diesem, wie Gott sich selber vorgestellt hat, mit dem Ich bin, der ich bin. Aber er stellt sich auch einmal als mit seinen Charaktereigenschaften, was für Eigenschaften er hat. Und er stellt sich aber auch vor mit einer Göttlichkeit dadurch. Und heutzutage wäre es ein bisschen komisch, wenn sich jemand vorstellt oder wenn Jesus heutzutage hier wäre und das sagen würde und würde sagen, ich bin der Hirte oder der gute Hirte, würde das vielleicht ein bisschen komisch klingen. Ich weiß nicht, wie viele von euch einen Hirten mal getroffen haben. Hat jemand mal einen Hirten getroffen? Ja, so. Ich auch. Und heute wäre das ein bisschen komisch. Damals war es ein verbreiteter Beruf. Wir lesen in der Bibel von ganz vielen Menschen, die Hirten waren. Mose war ein Hirte, David war ein Hirte, also bei der Geburt von Jesus waren die ersten Menschen, die ihn gesehen haben, waren Hirten. Also es war ein verbreiteter Beruf und zwar nicht komisch, dass Jesus sich dahinstellt und sagt, ich bin der gute Hirte. Die Menschen konnten sich was damit anfangen, ne? Wie heute vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber Jesus sagt dadurch nicht nur, dass er die Charaktereigenschaften eines Hirten hat, darauf kommen wir gleich noch, sondern im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, wird Gott ganz oft als den Hirten benannt. Eine ganz bekannte Stelle, Psalm 23, der bekannteste Psalm, der Herr ist mein Hirte. Also Gott selber wird ganz oft als den Hirten vorgestellt. Hesekiel, das ist einer der großen Propheten, steht Hesekiel 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Armen nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Also im Alten Testament lesen wir schon ganz oft, wo Gott als den Hirten betitelt wird und selber so genannt wird. Und das ist einmal auch, was Jesus eigentlich damit sagen möchte, mit dieser Aussage, ich bin der gute Hirte, möchte er auch sagen, dass er diese göttliche Würde und Vollmacht besitzt. Also auch wieder was sehr, sehr Provokantes, was Jesus hier macht. Er sagt eigentlich zu den Israeliten, hey, ihr habt gehört von dem guten Hirten, ob durch den Psalm oder auch durch die Propheten. Ihr habt gehört davon, hey, der Herr, der Gott ist der gute Hirte. Und er sagt eigentlich damit, das bin ich, von dem ihr hört. Ich bin dieser gute Hirte, von dem David singt. Was eine sehr provokante Aussage war damals. Und wir gehen in den Bibeltext rein, in Johannes 10, Verse 11 bis 16. Und ihr werdet jetzt beim Lesen merken, auch bei den ganzen anderen Ich-Bin-Worten, Johannes ist ein sehr dichtes und volles Evangelium. Also ihr werdet hier, wenn wir über alle Sachen in diesem Text reden, dann sind wir heute Abend noch dran. Es ist ein sehr dichter und voller und Johannes ist ein sehr theologisches Buch, wo ganz viel Theologie eigentlich drin steckt. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt mal durchlest, vielleicht erkennt ihr selber Aspekte oder Eigenschaften davon. Ich lese vor ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar keine Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Bis hierhin mal. Also die Aufgabe eines Hirten ist es zu leiten. Weil ich habe auch mal mich selber ein bisschen, oder ich habe mich gefragt selber, warum brauchen Schafe Hirten und warum brauchen Kühe keinen Hirten? Und warum Schafe Hirten brauchen? Schafen haben einen sehr, sehr schlechten Orientierungssinn. Also Schafe haben so einen schlechten Orientierungssinn, dass die sich nicht daran erinnern können, dass sie an einem Ort schon einmal waren. Also sie können sich nicht an einen Ort erinnern. Quasi Schafe sind auf einer Weide und sobald sie irgendwo mal weg sind von der Herde, können sie sich nicht daran erinnern, ah, warte mal, ich bin doch da und da lang gelaufen. Und Schafe navigieren sozial. Das heißt, Schafe orientieren sich immer an eine Herde oder an einen Hirten. Also sie würden nie selber auf die Idee kommen, irgendwas zu erforschen oder gerade Enge oder Wege zu gehen, sondern sie navigieren sozial und halten sich immer an die Herde. Was macht die Herde? Oder an einen Hirten. Und der Hirte führt die Herde von Weide A zu Weide B. Dadurch, dass Schafe sehr knapp über dem Boden das Gras abessen, grasen die auch, also wenn eine Schafsherde eine Weide grast, dann ist die wirklich flach gemäht. Also dann ist da wirklich kein Gras mehr. Bei Kühen ist ein bisschen, ne, die gehen hier mal hin, die hapsen hier mal hin, gehen da mal und essen da mal. Also eine Kuhherde, die kriegt jetzt nicht eine ganze Weide weggegrast, aber Schafe, die essen, essen, essen und ohne Orientierung und sind einfach nur am Essen, bis der Hirte sagt, hey, guck mal, hier ist doch gar kein Gras mehr. Komm, wir gehen mal zur nächsten Weide, wo neues Gras ist oder auch Wasser zum Trinken. Das ist eigentlich die Aufgabe oder eine der Aufgaben eines Hirten. Er führt die Herde von Weide A zu Weide B, weil sie alleine würden die Schafe gar nicht zu dieser Weide kommen. Und ich muss leider einen kurzen Recap machen von letzter Woche, weil es genau die Stelle von letzten Wochen, ich bin die Tür, ist genau in der Mitte, genau in der Mitte von diesem Bibeltext, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und letzte Woche, du kannst die Predigt auch gerne nochmal nachhören, ging es darum, in dem Kontext, Jesus heilt einen Blindgeborenen, dieser geht zu den Schriftgelehrten und sagt, hey, ich kann wieder sehen, die glauben dem irgendwie nicht und sind da skeptisch und schmeißen ihn quasi auch raus und sagen, hey, geh raus, was willst du uns belehren? Und Jesus trifft diesen Blindgeborenen und dann spricht er zu ihm, oder spricht dann in diesem Kontext, hey, ich bin die Tür. Oder er benutzt ein Bild vom Stall. Ich lese es einmal vor. 10 ab Vers 1. Ich sage euch, jetzt ist genau da, der Blindgeborene ist wieder bei Jesus oder der dann Sehende ist bei Jesus. Und Jesus sagt zu den Leuten, die da sind, auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten sind auch da. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Also, er gebraucht ein Bild von einem Stall, der an einer Stadt gibt es immer einen öffentlichen Stall, wo quasi am Abend alle Schafe reinkommen von unterschiedlichen Herden und unterschiedlichen Hirten. Und dort werden die übernachtet dann quasi und am nächsten Morgen kommt der Hirte dann dahin zu dieser Tür, zu diesem Stall, das ist ein Wächter. Und dann ruft er seine Herde, seine Schafe ruft er aus diesem Stall raus und dann geht er auf die Weide mit der Herde, um dort halt Gras zu essen. Also die Schafe. Und Jesus sagt das Oder vor allem sagt er, hey, nur der Hirte kommt durch die Tür und wer nicht durch die Tür geht, ist ein Dieb und ein Räuber. Und er macht damit eigentlich deutlich, dass die Pharisäer, die diesen Blindgeborenen rausgeschmissen haben, eigentlich die Rolle hatten eines Hirten. Sie hatten eigentlich die Rolle, diesen Blindgeborenen zu führen, zu leiten, ein Hirte zu sein. Das haben sie aber nicht getan, sie haben ihn rausgeworfen. Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Orientierung, der leitet, der führt. Und Jesus benutzt auch das Bild von einem Hirten, weil er die Menschen sieht. Und ich finde das Bild, was im Matthäus-Evangelium dann gebraucht, ich lese den Vers gleich vor. Er sieht die Menschen und er sieht an ihnen die Orientierungslosigkeit eines Schaf und die Hoffnungslosigkeit eines Schafs. Ich muss mal gucken, ob ich den... In Matthäus 9 schaut Jesus die Volksmenge an und er sagt, und als er die Volksmenge sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren ermattet und vernachlässigt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das Bild, was Jesus von den Menschen, von den Israeliten hat. Dankeschön. Also er sieht die Volksmenge und er sieht in ihnen die Orientierungslosigkeit, die Schutzlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit. Und ein Hirte zeigt den Weg zu dem grünen, saftigen Wiesen. Der Hirte geht voran und die Schafe folgen ihm, weil sie wissen, dass der Hirte es gut mit ihm meint. Und die Schafe kennen den Weg gar nicht zu diesen Weiden. Die Schafe kennen den Weg nicht zu diesem Wasser. Sie kommen alleine, ohne den Hirten, niemals dorthin. Sie brauchen diesen Hirten. Und weil sie ihren Hirten kennen und auf ihn vertrauen, folgen sie ihm. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du auf dem Weg zu den grünen Weiden oder stehst du noch auf der abgefressenen Wiese? Die Verse, die Jesus hier benutzt oder die Johannes hier schreibt, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Ich finde diese Aussage, Jesus kennt dich persönlich. Er kennt nicht die Herde, er kennt nicht irgendwie die Leute aus Siegen, ja, oder die Leute, die hier zum Gottesdienst gehen, sondern Jesus kennt dich persönlich. Er kennt deine Stärken, deine Schwächen und deine Probleme, deine Trauer und deine Freude. Und wenn ein Hirte damals zu dem Stall gegangen ist, dann hat er sich an die Tür gestellt und er hat seine Schafe beim Namen gerufen. Steht da. Also werden sie es auch gemacht haben. Der hat sich an die Tür gestellt und hat die Schafe haben die Stimme des Hirten gehört. Und er hat sie beim Namen gerufen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Kennt ihr das, wenn jemand euch mit eurem Namen ruft oder wenn ihr euren eigenen Namen hört? Wenn ihr vielleicht jetzt hier nach dem Gottesdienst seid und jemand ruft euren Namen. Dieses Gefühl, man ist direkt, hier hat irgendjemand meinen Namen gerufen. Man hört sofort hin, halt, warte mal, da hat irgendjemand meinen Namen gerufen. Und wir hatten früher einen Hund, einen Border Collie Münsterländer Mischling, mit dem konnte ich ohne Leine Gassi gehen. Ich bin mit dem spazieren gegangen, ohne eine Leine zu haben, weil dieser Hund hat auf das Wort gehört. Da ist ein anderer Hund, der ist vorbeigegangen, mein Hund hat sich nicht bewegt. Erst wenn ich was gesagt habe, dann ist der Hund gegangen. Und wenn ich gesagt habe, sitz, dann hat sich dieser Hund hingesetzt oder hingelegt oder alles. Als er noch jung war, ist er auf die Wiese gegangen und erst wenn ich gesagt habe, jetzt, hat er es gepingelt. Der hat genau auf diese Stimme gehört, ja, und weil er meine Stimme kannte auch, ne. Also er war genau, das ist vielleicht auch die Art und Weise vom Border Collie, ist halt auch ein Hütehund, ne. Aber er kannte diese Stimme und er wusste ganz genau, hey, dem Mann kann ich folgen und trauen, weil er es gut mit mir meint. Dieser Hund kannte meine Stimme. Und meine Frage, kennen wir überhaupt noch die Stimme unseres Hirten? Den ganzen Tag hören wir irgendwelche Geräusche, wir hören Gespräche, wir unterhalten uns, wenn wir ins Auto gehen, wir fahren auf die Arbeit, ich weiß nicht, was bei dir im Auto morgens läuft, Radio, beim Joggen brauche ich einen Podcast. Selbst wenn ich mich hinlege und schlafe, höre ich White Noise. Immer haben wir irgendwelche Geräusche um uns drumherum. Und können wir überhaupt noch die Stimme unseres Hirten hören? Oder unterscheiden von den Stimmen, die wir in unserem Alltag hören? Doch ich glaube daran, dass Gott heute noch spricht und nicht nur zu Menschen, die richtig heilig sind, sondern genau zu dir, zu jedem einzelnen Menschen spricht Gott. Und ich darf dir sogar selber sagen, aus Erfahrung, Gott spricht auch akustisch hörbar zu dir. Da musst du nichts Besonderes dafür tun, nur hörst du seine Stimme. Weißt du überhaupt, wie sich seine Stimme anhört? Und wir haben ja alle Fragen. Also wir haben ja auch Fragen in unserem Leben auch. Und wie schnell wird ein Gebet auch irgendwie zu einem Monolog und wir kommen mit unseren ganzen Sorgen und laden die da irgendwie ab und hey, Gott, zeig mir das doch. Und wir wollen ja auch Antworten, wir sind auf der Suche nach Antworten. Ja, wie gehe ich mit dieser Situation um? Hier ist eine Freundschaft, die zerstritten ist. Was soll ich tun, Gott? Wir haben Fragen, wir suchen Antworten, aber können wir Gottes Stimme überhaupt hören? Wie oft ist unser Gebet irgendwie Monolog? Ja, wir kotzen uns einmal aus und dann Amen und weiter geht's. Wo in deinem Alltag hat Gott überhaupt die Möglichkeit, dir zu antworten? Gibt es in deinem Alltag überhaupt die Möglichkeit für Gott, zu dir zu sprechen? Morgens beim Frühstück mit deinen Kindern, auf dem Weg zur Arbeit, während das Radio läuft, abends, wenn du dich müde auf die Couch legst und eine Serie schaust, wo hast du deine Momente der Stille am Tag? Und hier geht's ein Moment der Stille, wo Gott spricht. Hier geht's um 3 Minuten. Und jeder, der mal 3 Minuten Stille gemacht hat, der weiß, dass 3 Minuten auch ganz schön lang sein können. Hey, dann probier mal 5 Minuten aus der Stille. Oder 10 Minuten der Stille. Und Stille ist nicht Schweigen oder ist nicht einfach nur Schweigen, sondern Stille ist ein Raum, in dem die Seele Gott begegnen darf und kann. Und Stille ist auch ein Raum, in dem die Seele Gott begegnet. Es ist nicht einfach nur Abstinenz von Geräuschen, sondern es ist wirklich ein Raum, den wir schaffen dürfen auch in unserem Alltag, wo Gott unserer Seele begegnen darf. Oder wie eine Nonne mal sagte, ein Verweilen bei dem, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es mal ausprobiert, still zu sein, aber kennst du das Gefühl, wenn man einen vollen Tag hat? Ich habe das früher immer wenn ich auf Konzerten war oder so, und man kommt nach Hause und auf einmal ist es still und man hat nur noch ein Pieps im Ohr. Vielleicht, wenn man so einen vollen Tag hat von Arbeit und allem und man legt sich irgendwie ins Bett und auf einmal hat man nur noch so einen Pieps im Ohr und man hält diese Stille gar nicht aus. Und macht irgendwas anderes an, guckt YouTube-Videos, bis man einschläft. Habe ich gehört vom Freund, der macht das immer ganz schlimm. Könnt ihr verbeten für den. Aber um auch diese Momente der Stille zu haben in unserem Alltag, vielleicht denkst du jetzt auch schon, als ich darüber geredet habe, über deinen Alltag nach, Herr Gerrit, da muss ich noch früher aufstehen, morgens mit meinen Kindern auf der Arbeit, im Auto, da bin ich zu müde. Vielleicht denkst du über ganz viele Momente nach, wo du vielleicht Stille haben könntest. Nur manchmal müssen wir auch Dinge kappen und müssen Dinge abschneiden und auf Dinge verzichten, damit wir neue Dinge damit füllen dürfen. Um einen Moment der Stille zu haben, muss ich vielleicht das Doomscrolling auf der Toilette lassen oder vom Schlafen gehen. Vielleicht muss ich dann das YouTube-Video beim Frühstücken lassen oder das Radio hören beim Autofahren oder das Podcast hören beim Joggen, was auch immer. Wir müssen Dinge kappen in unserem Alltag, damit wir diese Stille überhaupt erleben können. Und Stille ist ein Raum, in dem die Seele Gott begegnet. Damit dieser gute Hirte uns führen und leiten kann, damit wir auf dieser grünen Weide ankommen, auf der Wiese, wo es was zu essen gibt. stehst du noch auf der abgefressenen Wiese, voller Geräusche, voll Lärm, voller Orientierungslosigkeit, wo du gar nicht weißt, wo es überhaupt lang geht, oder folgst du der Stimme deines Hirten zu den grünen Weiden? Und die Aufgabe eines Hirten ist auch, die Schafe wieder zurück zur Herde zu führen. Schafe sind, haben wir ja gehört, sehr orientierungslose Tiere. Und wenn die mal wegkommen von der Herde, deswegen hat er auch seinen Hirtenstab, dann geht er hin und dann führt er die so ganz zart und sanft wieder zurück zu der Herde, damit die Herde zusammenbleibt, weil Schafe verstehen das nicht und gehen einfach in irgendeine Richtung. Und letzte Woche habe ich euch das Gleichnis von dem verlorenen Sohn gegeben. Das ist genau die Stelle vorne dran. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass euch nur einer von diesen gering geachteten verloren geht. Der gute Hirte stellt das Wohl der Schafe über sein eigenes. Diesem Hirten geht es nicht um sich selber, vielleicht wie bei den Leitern, wo wir am Anfang gelesen haben, die Leiter, die diese Länder oder diese Welt angeblich regieren. Ja, diesem Hirten, der uns führen und leiten möchte, dem geht es nicht um sich selber, sondern er stellt das Wohl seiner Schafe über das seine eigenen. Gott möchte nicht, dass du verloren gehst. Und er riskiert es sogar. Wir lesen in der Bibel auch, David selber sagt, der Beruf eines Hirten ist ein gefährlicher Beruf auch. Ne? Er musste gegen Löwen kämpfen, gegen Bären kämpfen. Also ein Beruf auch, wo er sich selber auch in Gefahr gebracht hat. Und genauso ist der gute Hirte, der sein Leben opfert, ja dann wortwörtlich sogar für dich, damit du ein Teil dieser Herde bist und gerettet bist. Gott möchte nicht, dass du dich orientierungslos fühlst, hoffnungslos wie ein Wanderer im Nebel, stolpernd, der nicht weiß, wo es lang geht. Was ist dein Sinn? Was ist deine Berufung? Dieser gute Hirte möchte, dass du ein Teil dieser Herde wirst. Und er ruft dich mit deinem Namen. Wann hat das letzte Mal jemand deinen Namen gerufen? Und nicht deine Frau oder dein Mann oder deine Mutter, so wie meine, wenn ich dran denke, wie meine Mutter meinen Namen ruft, sondern mit Sanftmut, mit einem Verlangen, mit Liebe, wirklich deinen Namen ruft, damit du ein Teil dieser Herde bist. Er sucht dich und liebt dich. Er möchte, dass du ihn kennenlernst und ihm begegnest. Wann war dieser Tag, wo Jesus deinen Namen gerufen hat, wo du dich von ihm finden hast lassen? Oder wann wird dieser Tag sein, wo du diese Stimme, die deinen Namen ruft, beantwortest? Am 11. Juli 2011 wurde ich ein Teil dieser Herde. Und das sagen, dieser Hirte ist gegangen, hat 99 verlassen, um mich zu finden. So wichtig war ich für ihn aus der Orientierungslosigkeit, weil er mich liebt. Im ersten Moment vielleicht fragend, warum überhaupt? Aber er möchte, dass du ein Teil dieser Herde bist. Aber vielleicht kennst du auch einen Menschen, vielleicht kennst du auch einen Freund, der früher mal ein Teil dieser Herde war. Vielleicht kennst du jemanden, der früher auch mal in Gemeinde oder Kirche war und jetzt aber kein Teil der Herde mehr ist. Ich finde, wenn man immer über so Leute redet oder man redet immer mit Menschen, dann, ja, der ist ja auch, der geht ja auch nirgendwo hin. Das wird dann immer sehr leicht gesagt und auf einmal waren die früher noch Jugendpastoren. Und jetzt haben die nichts mit dem Glauben zu tun. Leute, die mit mir auf der Bibelschule waren, haben auf einmal nichts mit dem Glauben zu tun. Sind nicht mehr ein Teil dieser Herde. Und Gottes Wunsch ist es und größtes Verlangen ist es, dass diese verlorenen Schafe wieder ein Teil dieser Herde werden. Dass sie befreit werden von der Orientierungslosigkeit und stattdessen Bewahrung und Leitung durch ihren Hirten erfahren. Und vielleicht fällt dir eine Person ein, wo du jetzt dran denkst und du denkst dir, hey, genau, der war früher mal ein Teil dieser Herde. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir jetzt eine Zeit der Stille haben und dass wir für diese Person beten, die dir jetzt einfällt, wo du sagst, hey, vielleicht war die schon mal der Herde, aber ich will dich auch ermutigen, es gibt hundertprozentig einen Freund bei dir, der noch nie ein Teil dieser Herde war. Und dann will ich auch ermutigen, für diese Person zu beten. Lass uns die Augen schließen, lass uns eine Zeit der Stille haben, lass uns beten für diese Freunde, lass uns beten für, ja, was für Name es auch ist, lass für Marcel beten, lass uns für den Dennis beten, lass uns für den David beten, dass sie Teil dieser Herde werden und von diesen guten Hirten geleitet und geführt werden. Dass sie rauskommen aus dieser Orientierungslosigkeit, aus diesem Leben, was sie zerstört, aktiv zerstört, wo sie nur auf der Suche sind nach dem wahren Leben, was du gibst, himmlischer Vater. Und Jesus, du siehst alle Namen, die gesprochen werden, alle Gesichter und Bilder, die wir sehen von Freunden, von Bekannten, von Arbeitskollegen, von Schulkameraden, die nicht ein Teil dieser Herde sind. Und wo es dein größtes Verlangen ist, dass sie ein Teil davon werden, damit sie gerettet werden, damit sie diese Hoffnung bekommen, diese Orientierung bekommen, die du schenkst. Ich bete für jeden Einzelnen. Und du siehst sie und ich bete dafür, dass du ihnen begegnest auch. Dass du dich ihnen zeigst, dich ihnen offenbarst und sie befreist. Und sie zum Leben führst auch. Und ich glaube daran und ich weiß, dass du das tust. Und tun wir es auch. Und du hast es schon so oft getan, wo du uns überraschst mit Momenten, wo Menschen zu uns kommen und sagen, hey, Gerrit, du glaubst mir nicht, aber ey, ich habe mein Leben ganz schön verändert. Und das ist ein Werk von dir und nicht ein Werk von uns. Das kannst nur du. Du rufst ihren Namen mit deiner liebevollen Stimme auch. Und ich möchte beenden mit dem Psalm 23, den ich betend vorlesen möchte. Der so viel Wahrheit und so viel Hoffnung in sich hat. Und der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Manchmal fühlt sich das Leben aber an wie Mangel, oder? Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn, für alle Zeit.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.